SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jenny Bayen. Guten Morgen. Angesichts der angedrohten Offensive auf Rafah im Gazastreifen hat US-Präsident Biden erneut mit Israels Premier Netanyahu gesprochen. Außerdem sind heute in Riad und in Kairo Nahostgespräche geplant. Charlotte Voss.
US-Präsident Joe Biden und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben nach Angaben des Weißen Hauses gestern Nachmittag telefoniert. Dabei habe Biden seinen Standpunkt bekräftigt: mehr Schutz und mehr Hilfslieferungen für die Zivilisten im Gazastreifen. Außerdem warnte er erneut vor einer Großoffensive auf die Stadt Rafah, in der Hunderttausende Flüchtlinge sind. Mehrere westliche und arabische Außenminister treffen sich heute in Riad. Es geht um eine mögliche Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas. US-Außenminister Antony Blinken und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock werden dabei sein. In Kairo wird heute eine Antwort der Hamas auf einen Vorschlag für eine Waffenruhe erwartet.
Nach der Festnahme eines Mitarbeiters der AfD wegen des Verdachts der Spionage für China rechnet Bundesjustizminister Buschmann mit weiteren Enttarnungen. Das sagte der FDP-Politiker am Abend in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Dietrich Karl-Meurer.
Nach den Spionagevorwürfen gegen den inzwischen entlassenen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Maximilian Krah befürchtet Bundesjustizminister Marco Buschmann, es könne sich nicht nur um einen Einzelfall handeln. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagt der FDP-Politiker, wir müssen davon ausgehen, dass wir in den nächsten Monaten weitere Enttarnungen vornehmen werden. Der Minister vermutet, dass Deutschland längst im Fokus autoritärer Mächte ist und dass die sich auch geheimdienstlicher Mittel bedienen. Vorwürfen aus den Reihen der AfD, es handele sich um eine Kampagne gegen die Partei, widerspricht Buschmann vehement. Er sagt, die Ermittlungsbehörden entscheiden ausschließlich auf Basis von Recht und Gesetz. Wenn Haftbefehl erlassen wird und Untersuchungshaft angeordnet wird, dann muss es einen hohen Verdachtsgrad geben und die Gefahr bestehen, dass jemand untertaucht oder Beweise beiseite schaffen will. Das wird, so betont der Minister, von der Justiz unabhängig geprüft. Das sei keine politische Entscheidung. Dietrich Karl-Meurer, Berlin.
Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger will, dass Hochschulen Kooperationsprojekte mit China überprüfen. Das fordert die Politikerin nach den jüngsten Spionageverdachtsfällen im Interview mit der Zeitung Wirtschaftswoche.
Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist alarmiert. Im Umgang mit China dürfen wir nicht naiv sein, sagt die FDP-Politikerin in der Wirtschaftswoche. Anlass ist die Festnahme von drei Deutschen wegen mutmaßlicher Spionage. China wird aus Sicht der Ministerin gerade in Wissenschaft und Forschung immer mehr zum Wettbewerber und systemischen Rivalen. Stark-Watzinger schlägt deshalb vor, bei der wissenschaftlichen Zusammenarbeit Risiko und Nutzen noch kritischer abzuwägen. Auch bestehende Kooperationsbeziehungen sollten überprüft werden. Für unterstützenswert hält die Ministerin deutsch-chinesische Projekte etwa zur Lösung globaler Probleme wie den Klimawandel. Dagegen fordert sie klare Grenzen in sensiblen Bereichen, etwa der künstlichen Intelligenz. In Hessen und Nordrhein-Westfalen waren vor wenigen Tagen ein Mann und ein Ehepaar festgenommen worden. Bei ihnen besteht der Verdacht, Informationen über Militärtechnik beschafft zu haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben. Für Aufregung sorgte zudem ein Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah. Auch dieser Mann wurde verhaftet unter dem Verdacht der Spionage für China. Dietrich Karl-Meurer, Berlin.
Ein Jahr nach Inkrafttreten des Deutschlandtickets ist die langfristige Finanzierung immer noch nicht geklärt. Der Landkreistag Baden-Württemberg fordert ein Bekenntnis der Landesregierung, mögliche Mehrkosten des 49-Euro-Tickets nicht auf Land- und Stadtkreise abzuwälzen. Aus der Redaktion Landespolitik Phyllis Kückrokoll.
Bund und Land tragen jeweils 1,5 Milliarden Euro der Kosten für das 49-Euro-Ticket. Alles, was darüber hinausgeht, drohe bei Land- und Stadtkreisen als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs hängen zu bleiben. Für 2024 reichten die vorhandenen Mittel noch, aber langfristige Finanzierungssicherheit sehe anders aus, so Landkreistagspräsident Walter. Er fordert deshalb eine Landesregelung, die die Aufgabenträger des ÖPNV, also die Land- und Stadtkreise, gesetzlich von den Finanzierungsrisiken des Deutschlandtickets freistellt. Verkehrsminister Herrmann habe das so auch in Aussicht gestellt, heißt es in einer Mitteilung des Landkreistages.
Den Oldtimer- und Teilemarkt Technorama in Ulm haben am Wochenende rund 20.000 Menschen besucht. Das halten die Veranstalter am Sonntagnachmittag mit. Frank Wiesner.
20.000 Besucher an zwei Tagen, damit zeigten sich die Veranstalter zufrieden. Der Oldtimer-Markt, bei dem komplette fahrbereite alte Autos und Motorräder angeboten werden, aber auch viele Teile und Zubehör, hält dieses Niveau seit Jahren konstant. Veranstalter Jens Güttinger registrierte einige Gäste aus dem Ausland, vor allem Schweizer, Österreicher und Italiener. Insgesamt stellt er fest, dass die Preise nicht mehr so astronomisch steigen wie zuletzt. Vorkriegsautos werden eher günstiger, Autos der 60er Jahre sind eher konstant, gefragt sind Autos aus den späten 70ern, wie zum Beispiel der VW Golf 1. Teilweise kosten die heute viermal so viel wie seinerzeit als Neuwagen.
Darmstadt 98 steht als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Die Mannschaft unterlag am Abend mit Aufsteiger Heidenheim mit 0:1. Aus Darmstadt Martina Knief.
Spieler und Fans haben gegen Heidenheim wieder mal alles gegeben, aber es reichte am Ende nicht, denn mit dieser 0:1 Heimniederlage im Duell der beiden Aufsteiger stehen die Darmstädter bereits als erster Absteiger fest. Es gab einige Chancen, aber der Heidenheimer Keeper Müller war heute nicht zu überwinden und so machten die Gäste von der Ostalb das Tor. In der 90. Minute traf der eingewechselte Nikola Dovedan. Heidenheim jubelt und hat damit den Klassenerhalt so gut wie sicher. Darmstadt 98 steht als Absteiger fest.
Außerdem spielte Mainz gegen Köln 1:1 und Gladbach gegen Union Berlin 0:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute halten sich viele Wolken in Rheinland-Pfalz und Baden kann es vereinzelt leicht regnen. Das Ganze bei 16 bis 23 Grad.
SWR aktuell. Service.
Erbsen und Möhrchen, Tomatensuppe oder Pilze, all das gibt es frisch oder eben auch in Konservendosen. Aber in diesen Dosen steckt oft Bisphenol. Die Chemikalie gilt als besonders besorgniserregend, kann unter anderem die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Stiftung Warentest hat jetzt 58 Lebensmittel aus Dosen auf dem Bisphenolgehalt untersucht. Und was dabei herauskam, darüber habe ich mit Annika Scherer gesprochen. Sie ist die Projektleiterin dafür bei der Stiftung Warentest. Und sie habe ich gefragt, zunächst nochmal, was ist Bisphenol und was kann es im Körper genau auslösen?
Bisphenol A ist eine Industriechemikalie, die vor allem als Ausgangssubstanz für die Herstellung von Polycarbonatkunststoffen und Epoxidharzen verwendet wird und so dann auch als Beschichtung in Konservendosen eingesetzt wird. Zum einen kommt es durch die Beschichtung natürlich, aber wie es dann über die Beschichtung in das Lebensmittel gelangt, dazu gibt es noch unterschiedliche Studien, wo noch nichts abschließend geklärt wurde.
Und in welchen Lebensmitteln konnten Sie Bisphenol feststellen?
Bei den 51 der 58 ausgewählten Produkte war bei so gut wie allen Produktgruppen Funde dabei, außer bei der Kondensmilch. Da haben wir kein Bisphenol A nachweisen können und bei einer Erbsen- und Möhrchenprobe auch nicht. Besonders hohe Funde hatten wir bei der Kokosmilch von Penny und ebenfalls hohe Gehalte hatte der Kartoffeleintopf von Omis und die pflanzenbasierte Thunfischalternative von Anfischt.
Und wie sollte ich mich jetzt als Verbraucher, Verbraucherin verhalten? Einfach keine Lebensmittel mehr aus Dosen verzehren?
Mittlerweile gibt es Beschichtungen für Konserven, die Bisphenol A frei sind. Da steht dann auf der Verpackung BPA-NI, also Not Intent, nicht enthalten dabei. Allerdings wurde auch da Bisphenol A bei uns in den Proben nachgewiesen.
Sagt Annika Scherer von der Stiftung Warentest.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Stuttgart beginnt heute der Prozess gegen 9 mutmaßliche Reichsbürger der Gruppe um Heinrich Prinz Reuß. Ihnen werden die Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung und die Vorbereitung eines Umsturzversuches vorgeworfen. Holger Schmidt berichtet.
Es ist der erste von zunächst 3 Terrorprozessen gegen Mitglieder der sogenannten Gruppe Reuß, die im Jahr 2022 einen Staatsstreich geplant haben sollen. In diesem ersten Verfahren hat der Generalbundesanwalt 9 Männer vor dem Oberlandesgericht Stuttgart angeklagt. 8 von ihnen kommen aus Baden-Württemberg, einer aus Hessen. Sie sollen nicht nur Mitglieder in der terroristischen Vereinigung rund um Prinz Reuß gewesen sein, sondern maßgeblich auch sogenannte Heimatschutzkompanien aufgebaut haben, mit denen die Gruppe nach einem Umsturz ihre Macht sichern wollte, so die Anklage. Einem Mann aus Reutlingen wird zudem zweifacher Mordversuch vorgeworfen, weil er im März 2023 bei einer Durchsuchung seiner Wohnung auf die Polizei geschossen haben soll. Dieser erste Prozess in Stuttgart dürfte mehrere Monate, vielleicht sogar länger als ein Jahr dauern. In den kommenden Wochen beginnen an den Oberlandesgerichten Frankfurt am Main und München zwei weitere Verfahren gegen andere mutmaßliche Mitglieder. Insgesamt ist es eines der größten Staatsschutzverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Holger Schmidt, Baden-Baden.
Im niedersächsischen Bremervörde geht heute Morgen die Suche nach dem 6-jährigen Arian weiter. Es bestehe weiterhin Hoffnung, den Jungen Leben zu finden, sagte eine Polizeisprecherin. Gestern hatten die Helfer ihren Großeinsatz mit Einbruch der Dunkelheit beendet. Der 6-Jährige ist Autist und reagiert einer Expertin zufolge nicht auf Rufe. Er wird seit einer Woche vermisst. Zur dritten Verhandlungsrunde bei der Deutschen Telekom ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte für heute bundesweit zu Warnstreiks auf. In 8 deutschen Städten wird es Kundgebungen geben, darunter Mainz und Stuttgart. Jutta Kaiser berichtet.
In Mainz versammeln sich Beschäftigte der Deutschen Telekom aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen. Verdi erwartet insgesamt etwa 1.500 Teilnehmende. Sie sollen gegen Mittag in einem Demonstrationszug vom Hauptbahnhof bis zum Liebfrauenplatz vor dem Mainzer Dom ziehen. Dort findet um 13 Uhr eine Kundgebung statt. Es ist damit zu rechnen, dass die Warnstreiks sich auf den Service und den Netzausbau der Telekom auswirken werden. Die Gewerkschaft will mit der Aktion Druck aufbauen und erwartet ein verhandlungsfähiges Angebot der Telekom für die bundesweit rund 70.000 Beschäftigten. Verdi fordert 12% mehr Lohn, mindestens aber 400 Euro zusätzlich pro Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Telekom plant, im Lauf der Woche ein neues Angebot vorzulegen. Eine Sprecherin sagte, das sei abhängig vom Verlauf der Verhandlungen.
Die Deutsche Bahn will dieses Jahr 2000 Kilometer Gleise und 2000 Weichen erneuern. Das geht aus dem aktuellen Netzzustandsbericht hervor. Das wichtigste Bauprojekt wird dieses Jahr die Generalsanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Harald Birk berichtet.
Die Riedbahnstrecke wird dazu für 5 Monate voll gesperrt. Es ist die erste von 40 geplanten Generalsanierungen in den kommenden Jahren. Die Investitionen von Deutscher Bahn, Bund und Ländern in die Schieneninfrastruktur summieren sich allein 2024 auf rund 16,4 Milliarden Euro, so der Konzern. Die Bahn will so dafür sorgen, dass die alte, zum Teil marode Eisenbahninfrastruktur erneuert wird. Der altersbasierte Nachholbedarf soll bei über 100 Milliarden Euro liegen. Vor allem bei Brücken. Im Alltagsbetrieb führten viele Störungen auf wichtigen Strecken sowie zahlreiche Baustellen zuletzt zu großen Problemen bei der Pünktlichkeit.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Liberalen haben am Wochenende Maßstäbe gesetzt. Mit dem Design bei ihrem Parteitag in Berlin. Showtime in Pink. Und auch die Werbetexte waren unglaublich innovativ. Sie erfanden das Motto Wachstum. Ja, Tun mit N, nicht mit M. Das bringt die CDU in Zugzwang, meint Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann, denn die hat nur noch eine Woche bis zu ihrem Parteitag.
Puh, die Parteitagsstrategen in der CDU-Zentrale im Konrad-Adenauer-Haus, die dürften in eine harte Woche starten. Muss der Look nochmal aufgepeppt werden? Denn wie soll die FDP jetzt noch getoppt werden? Wie noch mehr Aufmerksamkeit bekommen? Noch mehr Gesprächsstoff liefern? Cadenabia Türkis gegen Barbie Pink, das wird schon schwer. Aber die Wortschöpfung Wachstum in den Schatten stellen, das wird die Werbeagentur zum Wahnsinn bringen, ist meine Prognose. Wachstum. Geredet wird ja drüber, auch wenn alle den Kopf schütteln. Was tun? Oder Wachstuch? Was will die FDP überhaupt mit dem Wachstum? Kann auch zum Bumerang werden, so eine kreative Idee. Ja, was tun fürs Wachstum? Ein Knaller. Ich gehe mal davon aus, die FDP ist total begeistert von ihrem Motto. So originell. Wahrscheinlich wird die FDP das Wachstumschancengesetz noch umbenennen in Wachstumschancengesetz als Signal an ihre Wähler, wie sehr sie der Ampel ihren Stempel aufgedrückt haben. Wie auch immer. Wachstum ist jetzt besetzt. Die CDU hat sich für ihren Parteitag, Stand heute, das Motto gegeben, Zukunft gemeinsam gewinnen. Ja, das klingt im Vergleich zu Wachstum doch eher retro und auch so ein bisschen beliebig. Aber der Vorteil, es besteht keine Bumerang-Gefahr. Eva Ellermann, Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.